Ja, vielen Dank euch. Ihr habt mit dem Lied schon das Ende der Predigt vorweggenommen. Deswegen überlege ich jetzt mal bei der Predigt, ob ihr es zum Schluss dann nochmal singt. Wäre ja machbar, oder? 500 Jahre feiern wir bald, das möchte ich euch auch nochmal in Erinnerung rufen, und zwar 500 Jahre Täuferbewegung. 2025 ist es ja soweit. Im Rahmen der Reformation hat sich auch die Täuferbewegung entwickelt, und wir bringen ja jedes Jahr jetzt so ein Themenheft heraus, im Jahr 2020. Gewagt mündig leben, im Jahr 2021 gewagt gemeinsam leben. Also wenn ihr Interesse daran habt, ihr kriegt das am Büchertisch. Und da haben wir dann auch noch ein paar mehr. Denn Reformation hat ja seine Auswirkungen. Henrik hat uns am Anfang ja so mit hineingenommen, dass das nicht nur ein Tag war im Oktober 1517, sondern dass das etwas ist, was ja auch wirklich Menschen bewegt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als der Chor das erste Lied gesungen hat und ihr vielleicht so mitgesungen habt. Ging es euch gut dabei? Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn. Wir waren schon mächtig drauf, ne? Also ich weiß nicht, was die damals so für Beziehungen gelebt haben und so, aber es sind schon heftige Texte, die uns hier begegnen. Dieses Lied hat ja seinen Hintergrund, ich hatte es ja schon erwähnt, in dem Psalm 46. Wir haben ihn ja gerade auch gehört, auch mit der Anweisung, wie er zu singen sei. Und dieser Psalm 46, ihr habt das ja gemerkt, da kommt das gar nicht vor mit der Festenburg. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, weil Israel damals feste Burg, da hatten die überhaupt nichts mit zu tun. Also das kannte man ja dort nicht. Und deswegen kennen wir dieses ein feste Burg durch die Überschrift, die Luther über diesen Psalm eben gesetzt hat. Aber dieser Psalm ist natürlich erstmal oder erzählt erstmal eine ganz andere Geschichte, denn er erzählt die Geschichte eines Volkes. Er erzählt die Geschichte des Volkes Israels. Wir wissen nicht hundertprozentig und nicht ganz genau, wie dieser Psalm zeitig zu verordnen ist. Aber es spricht das eine oder das andere dafür, dass wir uns so in der Zeit des Hiskia befinden. Also Hiskia war ja König in Israel und das war zu einer Zeit 587, das Nordreich wurde ja schon dann auch niedergerungen. Also das Südreich wurde dann auch irgendwie von den Assyrern, das war so ein damaliges Weltreich, wurde von den Assyrern bedroht. Und Hiskia als König hat dann ein Tunnel gegraben. Und dieser Tunnel war ungefähr 500 Meter lang. Und das Besondere eben daran war, dass dadurch die Belagerung der Assyrer nicht zielführend war. Also sie konnten Israel also wir reden jetzt über das Südreich, über Jerusalem, sie konnten Israel nicht überwinden. Wenn man auf diesem Hintergrund dann nochmal den Psalm liest und auf einige Verse hört, wird es noch interessanter. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Also da versteht man mal so den Hintergrund dann auch, weil irgendwann mussten die Assyrer dann sich zurückziehen, haben Jerusalem, das Südreich, eben nicht eingenommen. Und wir vermuten, dass dieser Psalm eben auf diesem Hintergrund dann geschrieben ist. Und wenn ihr ihn vielleicht heute Nachmittag nochmal so lest, dann wird man auch vieles von dem, was einem hier begegnet in diesem Psalm, auch vielleicht nochmal vielleicht ein bisschen bewusster in dem Sinne, dass man auch die historischen Fakten dahinter dann wahrnimmt und weiß, da hat nicht einfach nur ein Poet jetzt irgendwo gesessen und überlegt, wie ist das denn mit der Gottesbeziehung und wie könnte man das ausdrücken, sondern Israel hat eine Gotteserfahrung gemacht, hat die Erfahrung gemacht, dass sie bewahrt worden sind vor diesem Weltreich, vor diesem Mächtigen, weil Gott eben am Regimente sitzt. Also der Psalm 46 beschreibt die Wirklichkeit eines Volkes. Martin Luther hat diesen Psalm dann aufgenommen, aber für eine ganz, persönliche Situation. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt und das, ja, weiß nicht, wann schon mal erzählt auch, dass durch die Reformation natürlich auch im Glauben etwas passiert ist, aber hier ist eben noch etwas passiert, dass ein Mensch sich in den Mittelpunkt gerückt hat. Und dass er dann auf dem Reichstag, als er sich hingestellt hat und gesagt hat, und wenn ihr alle sagt, es ist anders, und wenn ihr mir nicht anhand der Schrift belegt, dass ich falsch bin, dann werde ich meine Meinung nicht ändern, und berief sich auf sein Gewissen. Er sagt, da können Päpste, können Regierungen kommen, ist egal. Ich muss meinem Gewissen treu bleiben, sagte er. Und das war dann im Endeffekt auch ein Grund, wo eine neue Zeit aufgestoßen wurde, dass Menschen eben gesagt haben, ich berufe mich nicht auf irgendwelche Mächte und Gewalten, sondern wenn ich es nicht verstehe, dann muss ich dazu stehen. Und dieser Psalm hat eben viel auch mit der Wirklichkeit Luthers zu tun, und dieses Lied, was er geschrieben hat, ist wahrscheinlich so 15, 27, 28. Luther war in der Zeit in wirklich, sagen wir, schwierigen Zeiten für sich ganz persönlich. Er hatte eine undefinierbare Krankheit, aber er ging davon aus, weil diese Krankheit ihn immer wieder niedergerungen hat und auch hat ohnmächtig werden lassen, er ging davon aus, dass er das nicht überleben wird. Und er fühlte sich wirklich dem Tode sehr nah, hatte sich schon von seiner Familie auch verabschiedet, von seinen Wegbegleitern und so. Und für ihn war relativ klar, dass das Leben vorbei ist. Jetzt muss man beim Luther immer ein bisschen aufpassen, also beim Bruder Martin, denn na, er hatte da auch eine ganz eigene Persönlichkeit. Also als der Blitz dann damals eingeschlagen ist und er gesagt hat, heilige Anna, hilf, und dann werde ich Mönch. Also da, er war schon auch ein furchtsamer Mann, aber das war wohl damals eine Situation, wo er wirklich dachte, hier komme ich nicht mehr lebend raus, das werde ich nicht überleben. Und in dem Zusammenhang hat er dann dieses Lied geschrieben, ein feste Burg ist unser Gott. Was noch dazugehört, ist auch, dass damals in Wittenberg die Pest grasierte. Das war nochmal etwas, was den Menschen zugesetzt hat. Dass Menschen an einer Krankheit gestorben sind, die irgendwo so durch die Gassen schleichte. Und auch das machte natürlich dann dem Reformator zu schaffen. Und er hatte auch irgendwie Ängste davor. Hinzu kam, dass die Reformation auch so ein bisschen in Stocken geriet und er so irgendwie nicht genau wusste, ob das noch weitergeht mit dieser reformatorischen Bewegung, mit diesem Protestantismus, also mit diesem Protest gegen ein bestimmtes Verständnis des Glaubens. Und er lag wirklich ganz da nieder, und in diesem Zusammenhang schrieb er dann dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und dann versteht man jetzt auch, wenn er eben dann sagt, das lass fahren dahin, Gut, Ehre, Weib, Kind, das war für ihn Realität geworden. Nicht nur so, dass er wusste, na, irgendwann werde ich sterben, sondern er hatte sich verabschiedet von seinen Liebsten, weil er dachte, das war's. Und dieses Lied im Zusammenhang mit diesem Psalm ist eben zur Hymne der Reformation geworden. Martin Luther schrieb ja diesen Hymnus, um damit deutlich zu machen, dass es Zuversicht und Stärke im Leben gibt, was durchträgt, auch in den widrigsten Umständen, ganz persönlich, aber auch eben für seine Gemeinschaft. Wie gesagt, der Psalm 46 ist ein Bericht für das, was ein Volk erlebt hat. Und ein Jubelgesang über die Rettung durch Gott in sehr schwierigen, eigentlich in aussichtslosen Zeiten. Und Martin Luther hat das auch ganz für sich persönlich genommen und hat das auch so erfahren. Natürlich mit anderen Rahmenbedingungen, unter anderen Rahmenbedingungen, aber hat dann auch eben diesen Psalm so erlebt und daraus dieses Lied dann gedichtet. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. So der Psalm. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Was sind das für Erfahrungen, die Israel gemacht hat? Was ist das für eine Erfahrung, die Luther an dieser Stelle gemacht hat? Es ist die Erfahrung, dass das Leben manchmal zu groß, manchmal zu herausfordernd, manchmal zu schwer ist, dass ich manchmal vor dem Leben stehe und an dem Leben scheitere. Und das, diese Erfahrung kennen wir, diese Erfahrung machen wir alle, egal ob wir jetzt nun Christen sind oder nicht Christen oder eine andere Religion haben. Das Leben und diese Erfahrung ist eine Menschheitserfahrung. Das Leben ist uns an vielen Stellen immer wieder zu hart und zu schwer. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Da kann man ganz unterschiedlich mit umgehen. Es gibt zum Beispiel eine Weise, damit umzugehen, dass man einfach sagt, naja, Augen zu und durch. Ich mache einfach jetzt die Augen zu und das ist ja so ein kindliches Verhalten, Augen zu und wenn ich es nicht mehr sehe, ist es auch nicht mehr da. Das ist jetzt ja natürlich ein bisschen blöd bei Erwachsenen, wenn sie das so machen, also wie beim Versteckenspielen, Augen zu und ich bin dann nicht mehr da. Man kann das aber anders machen. Gesellschaftlich anerkannt, indem man zum Beispiel sich die Birne zudröhnt. Alkohol ist eine Weise, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und unser Land ist voll von Menschen. Jetzt könnte man sagen, die voll sind, um kleinen Karlauer daraus zu machen, aber das ist viel zu ernst, das Thema. Unser Land ist voll von Menschen, die versuchen, mit der Wirklichkeit so noch klarzukommen, indem sie sie ausblenden und sich jeden Morgen, jeden Abend, wie auch immer, etwas hinter die Binde kippen. Da bin ich mit groß geworden. Das war meine Lebensrealität, meine Lebenswirklichkeit. Das ist eine Weise, damit umzugehen. Eine andere Weise ist zum Beispiel dann irgendwie in den Konsum zu fliehen. Auch eine Weise davor zu fliehen, dass das Leben manchmal nicht so schön ist. Dann kaufe ich mir einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr schöne Dinge, um das irgendwie auszugleichen. Es gibt die unterschiedlichsten Weisen, damit umzugehen. Die einzige Weise, soweit ich das verstehe, damit auch gut und kreativ und produktiv umzugehen, ist sich zu fragen, warum ist das denn eigentlich so? Und diese Frage nach dem, warum ist das denn eigentlich so, ist am Ende auch die Frage nach der Wahrheit, nach dem, was das Leben zutiefst und eigentlich ist. Ist es das, was wir dann da auch wahrnehmen können, so wie wir es verstehen? Oder ist das, was wir wahrnehmen können und erstmal wahrnehmen, vielleicht nochmal ganz anders und wir brauchen nochmal eine Wahrheit von außen, die uns dabei hilft, das Leben zu verstehen? Der Glaube war für viele Menschen natürlich immer eine Beantwortung dieser Frage nach der Wahrheit. Na, er ist Jesus Christus und jetzt können wir alle, das erlebt man auch immer in der Bibelstunde dann bei bestimmten Fragen und so, dann kommen immer so die ganzen Antworten, die wir gelernt haben und die auch gut und richtig sind, aber am Ende irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sie hohl klingen, aber es sind eben so Standardantworten. Aber die Frage ist, was ist das mit der Wahrheit des Glaubens, die uns dabei hilft, in diesen Momenten, in denen wir dann eben vor diesen eigentlich zu großen Herausforderungen stehen, nicht unterzugehen oder nicht in die Sucht zu fliehen. Die Frage nach der Wahrheit wurde vor Luther auch schon beantwortet. Und vor Luther war die Antwort, und wer mich kennt, weiß, dass ich die katholische Kirche sehr liebe und viel von dem katholischen Glauben gelernt habe. Also wenn ich jetzt so etwas sage, dann ist das nie despektierlich oder überheblich gemeint. Aber die Frage, die Antwort der katholischen Kirche auf den Glauben war, wir erzählen dir das, was das hier alles ist. Musst du dich nicht drum kümmern, ist sowieso ein bisschen schwierig. Also jetzt stehen heute die Tische ein bisschen weit hinten, ich weiß gar nicht, warum. Nach vorne ziehen. Entschuldigung, habe ich vorher nicht drauf geachtet. Also katholische Kirche ist eben so, dass man sagt, es gibt diese Welt vor und hinter dem Altar. Das ist die Welt des Heiligen und das ist die Welt des Profanen. Und katholischer Glaube sagt, du kümmere dich nicht drum, was hier hinten passiert. Komm einfach hier hin an den Tisch des Herrn und du wirst Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Wie das funktioniert, und was, das brauchst du gar nicht wissen. Und dann hat sich das eben entwickelt, dass in der katholischen Kirche, Hendrik hat es vorhin ja schon erwähnt, der Ablasshandel, Petersdom musste ja finanziert werden. Der Ablasshandel wurde dann eben ins Leben gerufen und dann konntest du kommen. Für dich, für deine Zukünftigen und für die Verstorbenen, für ihre ehemaligen Sünden konntest du Geld geben und dann bekamst du eben von denen, die wussten, wie es hier hinter zugeht, bekamst du eben das, was du zum Leben brauchst, an Gnade und an Barmherzigkeit. Kriegtest du gesagt, noch zwei Vater unser, drei Ave Maria und dann passt das. Und diese Seite, die katholische Kirche, hat eben festgelegt, wie das mit dem Glauben zu verstehen ist. Und dann gab es eben die Päpste, dann gab es die Konzilien, dann gab es die Dogmen, da stand alles drin, wie die Sache zu verstehen ist. Luther war schwer erschüttert bei seiner Reise nach Rom, was er dort erlebt, und hatte gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Hat sich damit dann auseinandergesetzt und hat gesagt, wo ist denn da das Lebendige des Glaubens? Das ist doch nur so ein komisches Geschäft, das hier stattfindet, aber das Lebendige des Glaubens und der Gottesbeziehung, wo ist denn das, wo bleibt denn das? Und hat angefangen und hat eben gesagt, ich muss meine Kirche reformieren. Wir müssen neu darüber nachdenken. Und dann gab es eben diesen Streit von diesem armen kleinen Mönchlein mit der großen Kirche und Luther hat gesagt, nein, das ist so, wie wir das machen, ist das nicht richtig. So, wie wir das machen, hat der Gründer unserer Religion das nie verstanden. Wir müssen die Kirche reformieren und dann stand er eben auf dem Reichstag und man hat ihm gesagt, Luther, deine Schriften, du musst abschwören, das geht so nicht, das ist nicht richtig. Und dann stellte er sich eben hin, wieder der Legende nach, ob er es wirklich so gesagt hat, wissen wir nicht, aber sagte, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Weil, und das ist das, was die Reformation ausmacht, weil Luther gesagt hat, ein jeder von uns kann auf diese Seite gehen, steht eigentlich auf dieser Seite. Ein jeder von uns kann diese direkte Beziehung zu Gott haben, ein jeder von uns darf etwas darüber sagen, wer Gott ist und wie Gott ist. Ein jeder von uns hat in sich ein Licht dieser Wahrheit des Glaubens, um die es geht. Ein jeder von uns trägt etwas von dieser Wirklichkeit in sich, die einem Kraft und Mut und Hoffnung gibt, gerade in diesen Zeiten, wo eigentlich das Leben uns zu schwer ist. Ich muss nicht hier hingehen und mir das abholen, sondern Luther sagte, es ist bei einem jeden von uns gegenwärtig, unter uns, in uns. Also er hatte dann auch noch ein paar Beschränkungen, die wir dann so nicht mehr gesehen haben, aber das war so erstmal eben der Gedanke dann auch der Reformation. Und es ging um den persönlichen Glauben, um die persönliche Gottesbeziehung. Es ging um die Frage nach der Wahrheit. Und dann hat sich der Protestantismus ja entwickelt und Paul Tillich hat mal von einem Prinzip, also ein großer evangelischer Theologe, hat mal von einem Prinzip des Protestantismus gesprochen und er hat davon gesprochen, das Prinzip des Protestantismus besteht im Widerspruch. Er sagt, das war eigentlich schon immer die Aufgabe der Frommen, zu widersprechen. Hat das dann auch aufgezeigt anhand des Alten Testaments mit den Propheten, die sich hingestellt haben, auch vor die Mächtigen dieser Welt und gesagt haben, nein, das ist so nicht richtig. Das ist nicht der Wahrheit gemäß. Protestantismus hat das Prinzip des Widerspruchs. Hat das Prinzip zu sagen, nicht immer Ja und Amen zu dem, was die Obrigkeit dann da sagt und hinterher zu marschieren, sondern mal nachzufragen, mal mitzudenken und zu sagen, ist das richtig oder nicht? Und wenn, und jetzt hat man eben keine Bücher, keine Konzilien, keine Päpste auf seiner Seite. Wenn man für sich dann das Gefühl hat, das ist nicht richtig, dann erwartet man von dem Protestanten, dass er sich hinstellt und sagt, da kann ich nicht mit. Punkt. Und wenn die ganze Welt dann schreit, das muss man aber anders machen, das muss man aber anders sehen. Der Protestant, der durch die Reformation gegangen ist, muss sich dann hinstellen und sagen, nein, nein, ich sehe es anders, ich verstehe es anders und ich bin meinem Gewissen verpflichtet, weil in mir auch Gott wohnt. Nein, da kann ich nicht mit, Punkt. Damals war das auch schon so, dass die ganze Welt sich dann aufgeregt hat und gesagt hat, wie kann man nur und. Protestantismus ist ein schweres Geschäft. Paul Tillich hat auch gesagt, es gibt zwei Gefahren oder zwei Gegner der Wahrheit. Der erste Gegner ist der sagt, ist mir doch egal. Wahrheit ist mir doch egal. Es geht in diesem Leben darum, was funktioniert, was passt, was... Und Wahrheit, was ist das? Was ist Wahrheit? Und so bekommt das eigene Verhalten und das Handeln eben seinen Maßstab dadurch, zum Beispiel, ob man erfolgreich ist, ob es funktioniert. Aber die Wahrheit fragt nicht danach, ist es erfolgreich oder funktioniert, sondern die Wahrheit fragt danach, ist es wahr? Ist es wahr? Und ein Feind, sagt er, der Wahrheit, das sind die, die sagen, Wahrheit, ach komm, lass weg. Und er sagt, es gibt einen zweiten Feind der Wahrheit. Und der wohnt, glaube ich, noch mehr unter uns als der erste Feind. Und er sagte, und der zweite Feind der Wahrheit ist der Fundamentalismus. Denn die Fundamentalisten sagen, so ist es und nicht anders. So ist es. Wir haben es rausgefunden und so ist es und nicht anders. Was sich dahinter verbirgt, und deswegen, Hendrik, bei dir am Anfang, ich würde nicht hundertprozentig mit dir mitgehen, weil Reformation heißt nicht zurück zu dem, was war, sondern Reformation im geistlichen Sinne weiß, das, was war doch niemals die ganze Wahrheit. Das war unser Verständnis, was wir damals hatten. So haben wir das gesehen. Wir haben zum Beispiel vor 500 Jahren den Glauben anders gesehen und anders verstanden als vor 100 Jahren oder als heute. Jetzt könnten wir unterschiedliche Beispiele eben da aufzeigen. Naja, der eine oder andere mag die Zeiten zurücksehen. Vor 100 Jahren hätte es keine geschiedenen Pfarrer gegeben und Pastoren. Hätte es nicht gegeben. Aber auch keine geschiedenen Gemeindemitglieder. Also davon abgesehen. Jetzt, ja, haben wir die Wahrheit hinter uns gelassen? Gibt ja welche, die dann sagen, also in früheren Zeiten, da war alles gut und war alles richtig. Das ist nicht der Gedanke der Reformation. Der Gedanke der Reformation ist, dass wir alle miteinander ein Leben lang auf der Suche sind nach der Wahrheit. Und hüte dich davor, dass du dich hinstellst und sagst, du hättest die Wahrheit und so muss das sein für alle anderen auch. Das führt immer nur zur Unterdrückung, das führt immer nur dazu, dass Menschen klein gemacht werden. Reformatorisch leben heißt zu wissen, wir alle sind Zeit unseres Lebens auf der Suche nach der Wahrheit. Auf der Suche danach, dass wir eben die Wahrheit mehr und mehr finden. Aber wir haben heute am 31. Oktober im Jahre 2021 eben nicht die Wahrheit gefunden, dass wir sagen können, und nun können wir eine Linie ziehen und halten alles fest und zwischendurch müssen wir uns dann wieder zurückbewegen auf das, was mal war. Nein, wir werden nächstes Jahr auch wieder ein bisschen klüger sein in Bezug auf die Wahrheit. Wir werden auch in 10 Jahren noch mal ein bisschen klüger sein und dann werden wir sagen, was wir damals gedacht haben, boah, ist, dass wir geglaubt haben, das hätte was mit Wahrheit zu tun. Und wir staunen nur darüber. Und das ist das, worum es in der Reformation geht und warum die Reformation auch immer weitergehen muss. Und die Feinde der Reformation eben sagen, nein, Wahrheit ist jetzt hier und so zu verstehen und alles andere, was daneben ist, ist nicht mehr die Wahrheit. Wir müssen und sind als Menschen dazu geboren, Suchende nach der Wahrheit zu sein für uns und für unser Leben. Und deswegen haben wir auch auf viele Fragen keine Antworten. Ein feste Burg ist unser Gott, hat Luther dann 1527 gedichtet. 47 ist er gestorben, glaube ich. Ne? Ja, hat es trotzdem nicht überlebt. Was hat man damals in Israel gejubelt, dass die Weltmacht der Assyrer sich zurückziehen musste? 722 ist das Südreich gefallen. Die Wahrheit hat nichts damit zu tun, dass ich am Ende, und das ist ja das, was wir oft versuchen, dass ich am Ende einen Weg finde, um mich vor der Not zu schützen, um mich vor dem, was zu schwer ist im Leben, zu schützen und zu versichern. Das ist nicht die Wahrheit des alten Bundes und das ist nicht die Wahrheit des neuen Bundes. Wer das im Glauben sucht, ist legitim, aber ist in dem Glauben an den unseren Herrn Jesus Christus, der Sohn des Vaters im Himmel ist, falsch. Denn das ist nicht die Antwort des Glaubens, dass wir uns irgendwie gegen die Nöte, die kommen, absichern und sie uns nicht mehr betreffen. Hatte ich noch die Woche, weiß gar nicht mehr mit wem, früher ja dieses Lied, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Was für ein Schrott. Was für ein Schrott. Aber das, was den Umgang mit dem, was zu schwer ist in unserem Leben, mit den Nöten, die uns befallen, ausmacht, ist, dass wir den Nöten mutig entgegentreten. Dass wir ihnen dann begegnen und dass wir sie versuchen, sie zu lindern. Dass wir die Schwere des Lebens, dass wir eben nicht ausweichen. Wir haben nicht genug Geld oder Mut für Alkohol, deswegen flüchten wir uns ins Gebet oder was? Christlicher Glaube heißt, dass man sich der Not mutig stellt. Reformatorischer Glaube heißt, dass man das auf die eigene Kappe nimmt und sagt, ich gehe da so mit um, weil das meine Überzeugung, weil das meine Erkenntnis von Wahrheit ist. Und dann sind wir eben aufgerufen, Reformation zu leben, bis zum heutigen Tage. Und ich kann euch eins sagen, für mich und für mein Leben, Druck bringt bei mir nichts. Und je mehr Leute schreien, das ist falsch, desto aufrechter werde ich mich hinstellen und sagen, aber es ist meine Überzeugung. Und wenn am Ende aller Tage ich rauskriegen werde, dass ich falsch gelegen habe, habe ich falsch gelegen. Aber hier wird mich keiner zwingen, niemand wird mich zwingen, gegen meine Überzeugung und gegen mein Gewissen zu handeln. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ich hoffe, ihr lebt auch so. Ich hoffe, ihr stellt euch hin und sagt, das ist meine Überzeugung und dafür stehe ich. Und wenn die ganze Welt so macht, dann weiß ich zumindest, dass mein Herr mit mir ist. Er ist nicht immer auf meiner Seite, weil ich weiß nicht, ob das wahr ist. Aber ich weiß, dass er mit mir ist. Ich weiß, dass er mit mir geht. Und dass dort, wo ich dann vielleicht falle, und wo ich vielleicht dann entdecke, na, in 2, 3 Jahren oder in 5 Jahren, es war verkehrt. Dann wird er nicht dastehen und sagen, siehste, habe ich dir doch gleich gesagt. Hättest du doch mal besser. Nein, dann wird er, und das ist die Kraft des Glaubens, dann wird er wie bei jedem anderen Scheitern auch helfen dabei, wieder aufzustehen. Und das ist unsere Aufgabe, die wir als Gemeinde dann auch haben, von der Wahrheit des Evangeliums her. Nicht zu verkündigen, wie das wirklich ist. Es weiß keiner, wie die Wahrheit aussieht. Das wissen wir am Ende nicht. Jeder braucht für sich seine Überzeugung. Und als reformatorisch, als protestantischer Christ stellt er sich gerade hin und sagt, das ist meine Überzeugung. Aber wenn wir dann erleben in unserem Leben, dass wir fallen, dort, wo wir die Dinge eben falsch angegangen sind, dann ist unsere Aufgabe, dass wir uns wieder aufhelfen. Weil das ist das Evangelium. Weil das ist das, was das Evangelium und die Wahrheit des Evangeliums ausmacht. Wisst ihr, Martin Luther hat damals 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt, um zu sagen, lasst uns über die Wahrheit nachdenken. Was Martin Luther nicht gemacht hat, und vielleicht sind wir als Kirchen dazu vielleicht mehr und mehr, ich sag's mal ruhig, verkommen, er hat keine 95 Prothesen für das Leben verteilt, weil eine Prothese ist etwas anderes. Martin Luther hat gesagt, lasst uns miteinander darüber nachdenken, was die Wahrheit ist. Und dann soll sich jeder seiner Überzeugung gewiss sein. Und dort, wo wir das miteinander leben, sind wir Reformatoren bis zum heutigen Tag und Reformatorinnen. Dort, wo wir das miteinander leben, können wir immer wieder einstimmen und sagen, ein feste Burg ist unser Gott, weil er mit uns ist. Im Stehen und im Fallen, im Leben und im Sterben. Amen.